herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Episode 22 von der Vollzeitrentner. Hier bedeutet Rente nicht Stillstand, sondern Vollgas. Ganz ohne Akkupause. Wer den ganzen Tag zur Verfügung hat, kann richtig was reißen. Vorausgesetzt, er bleibt nicht im Update-Stau hängen. Wenn Politik zur Parodie wird, eine satirische Abrechnung mit den Eitelkeiten von gestern, so geht es mit Folge 44 und Golden Girls und Bad Boys. Die Politik die Klamotte einer abgewählten Generation weiter. Der satirische Text rechnet aus der Sicht eines zynischen Vollzeitrentners gnadenlos mit der aktuellen deutschen Politik ab. Die heutigen Politiker erscheinen als eine Mischung aus unfähigen Selbstdarstellern, Ideologen und inhaltsleeren Karrieristen. Friedrich Merz wird als Symbol für leere Versprechen und rückwärtsgewandte Ideen verspottet. Carsten Linnemann als sozial kalter Populist ohne Substanz. Norbert Röttgen, Träume vom Krieg. Lars Klingbeil ist politisch farblos und Söder sowie Dobrindt verkörpern das CSU-Kasperltheater in Tracht. Auch die Grünen bekommen ihr Fett weg. Ideologisch laut, aber planlos. Während die Linke als Szeneprojekt ohne Richtung dargestellt wird. Die Golden Girls, Baerbock, Esken und Faeser stehen für politische Überforderung und Symbolpolitik. Habeck und Kühnert werden als gescheiterte Hoffnungsträger beschrieben. Am Ende bleibt nur noch schwarzer Humor. Die deutsche Politik gleicht einer schlechten Soap, nur ohne Erkenntnis. Es geht dann matschig weiter mit Folge 45. Ein schlammiges Abenteuer in Fino oder wenn der Schlamm der Geschichte an den Designerschuhen kleben bleibt. In einem ironisch reflektierenden Rückblick geht es um Erfahrungen im Logistikgeschäft der Nachwendezeit, insbesondere beim Versuch, das Stückgutgeschäft der Deutschen Bahn und Teile des ehemaligen VEB Deutrans zu übernehmen. Höhepunkt des Abenteuers? Ein Besuch im heruntergekommenen Walzwerk Fino, bei dem nicht nur die teuren Designerschuhe im Schlamm versanken, sondern auch der Glaube an reibungslose Wirtschaftstransformation. Zwischen Bürokratie, Matsch und nostalgischen Industriehallen wird klar, der Weg zum Ruhestand ist voller schmutziger, aber lehrreicher Etappen. Und manchmal hilft nur noch Humor, um durchzukommen. Also reinhören in den Ruhestand. Für den Vollzeitrentner heißt das nicht gemütlich mit der Fernbedienung im Dauerschlaf, sondern Vollgas auf dem Chaos-Karussell mit Loopings, Extraschleifen und einem Spritzer Wahnsinn. Hier gibt's Action, Abenteuer und so viele ungeplante Überraschungen, dass selbst der beste Plan lachend die Beine in die Hand nimmt. Wer glaubt, im Alter wird's ruhig und fad, hat den Turbo verpasst. Denn jetzt heißt Gas geben, kreativ spinnen und elegant jede Krise umkurven.
Golden Girls und Bad Boys, die Politklamotte einer abgewählten Generation.
Früher war alles besser, sogar die Politiker. Da war wenigstens noch klar, wer der Feind war, der Russe, der Ossi, der Nachbar mit dem Rasenmäher um 6.30 Uhr. Heute ist der größte Feind des gesunden Menschenverstandes die tägliche Pressekonferenz irgendeines Politdarstellers, der glaubt, Kompetenz sei ein Energiedrink mit Zitrusgeschmack. Als Vollzeitrentner, dem außer Kreuzworträtseln, Apothekenrundschau und dem täglichen Jammern über das Wetter immer noch sehr viel Lebensfreude bleibt, blicke ich voller Schrecken, aber auch einer gewissen klammheimlichen Schadenfreude auf das, was sich heutzutage politische Elite nennt. Oder besser, das Kabarett der nationalen Selbstzerstörung.
Der Lügenbaron Merz, Fritze mit dem fliegenden Teppich.
Fritze Merz, der Mann, dessen Charisma irgendwo zwischen einem Thermomix-Bedienfeld und einem Steuerbescheid liegt, hat es geschafft, sich als die fleischgewordene Politikverdrossenheit zu inszenieren. Wahlversprechen, für ihn sind das eher poetische Ergüsse mit Verfallsdatum, man könnte auch sagen, ein literarischer Running-Gag. Der einzige Mensch, der auf einem Bierdeckel ein Steuerkonzept kritzeln kann, das nicht mal in Entenhausen funktioniert hätte. Wenn Merz den Mund aufmacht, denkt man unweigerlich an PowerPoint-Präsentationen aus dem Jahr 1997, trocken, leblos und ohne Ton.
Carsten Linnemann, die Reinkarnation der Arbeitsverweigerung.
Carsten Rentenschreck Linnemann, der Einzige, der denkt, dass Menschen mit 70 noch Bock auf Akkordarbeit im Schlachthof haben. Seine politische Vision, alle arbeiten, nur er nicht. Der Mann hat die bemerkenswerte Fähigkeit, jeden sozialen Gedanken innerhalb von Sekunden mit einem Vorschlaghammer zu zerschlagen. Faul ist dabei nicht nur seine Haltung, sondern auch sein Argumentationsstil, vermutlich irgendwo zwischen ich hab da mal was gehört und das hab ich mir ausgedacht. Ein politischer Hobbybastler im Praktikantenmodus.
Norbert Röttgen, der geopolitische Hobbygeneral.
Norbert Napoleon Röttgen träumt sich offenbar regelmäßig in den Kriegsrat der NATO. Frieden ist für ihn ein Rückschritt und Verhandlungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie von Panzerketten begleitet werden. Der Mann hat so viele internationale Szenarien im Kopf, dass man sich fragt, ob er nicht eigentlich als Drehbuchautor für Call of Duty arbeiten wollte. Nur ohne Action und ohne Plan, aber dafür mit Haltung. Irgendwie.
Lars Klingbeil, der Mann, der das Vergessen verwaltet.
SPD-Chef Klingbeil ist der lebende Beweis, dass man auch mit völliger Belanglosigkeit Karriere machen kann. Seine politische DNA, eine Mischung aus technokratischem Leerlauf und dem unerschütterlichen Willen, sich nicht festzulegen. Man hat bei ihm immer das Gefühl, dass er eigentlich irgendwo anders sein möchte, zum Beispiel bei einem Sparkassenempfang oder auf einem Kindergeburtstag. Seine Aufgabe in der SPD, das Große nicht zu organisieren.
Söder und Dobrindt, die bayerische Doppelspitze des Aberwitzes.
Markus Söder, der wandelnde Faschingskostümfundus der CSU, mal Landesvater, mal Frankentramp, je nachdem, wo gerade ein Mikrofon steht. Er beherrscht die Kunst, mit ernster Miene jeden Blödsinn wie eine göttliche Eingebung klingen zu lassen. Und Dobrindt, der wirkt daneben wie der Pressesprecher eines Oktoberfestfahrgeschäfts, laut unverständlich, aber irgendwie traditionsbewusst. Gemeinsam verkörpern sie das bajuarische Politik-Kasperltheater, immer laut gerne wir, stets in Tracht und das Publikum fragt sich zunehmend, ob das noch Politik oder schon Volkstheater ist. Wenn Volksnähe bedeutet, dass keiner mehr versteht, was gesagt wird, sind Söder und Dobrindt unangefochtene Ehrenmitglieder im Bierzelt Olymp.
Die pubertären Grünen, Kinder an die Macht, aber ohne Führerschein.
Früher hieß es, die Jugend ist unsere Zukunft. Heute hofft man, dass sie wenigstens keine Pressekonferenz gibt. Die grüne Parteijugend, oft mit mehr Piercings als Argumenten ausgestattet, demonstriert leidenschaftlich gegen alles außer gegen den eigenen Kontostand. Und wenn sie sich mal wieder gegen die Polizei stellen, dann wirkt das eher wie ein schulpflichtiger Anfall politischer Selbstfindung. Ideologie vor Logik, Haltung vor Handlung und das alles in schandgerechter Schriftsprache, die selbst Google Translate in den Wahnsinn treibt.
Die Linke, zwischen Migräne und Maniküre.
Wenn man die Linke betrachtet, bekommt man das Gefühl, sie seien mehr Friseursalon als Partei. Tätowiert, gepierst und permanent beleidigt. Inhalte, sorry, heute nicht, wir haben Migräne. Der Parteitag wirkt wie ein Casting für einen alternativen Biosmosi-Podcast. Wenn sie mal ein Argument bringen, ist das oft so strukturiert wie ein Poesiealbum auf LSD. Und wehe, man widerspricht, dann ist man gleich Kapitalist, Klimafeind oder konservatives U-Boot.
Golden Girls, die Heldinnen der Vergangenheit.
Ach ja, damals, als Annalena Ich kann Völkerrecht und Englisch per Bock noch durch die Welt flog und dort großzügig mit deutschem Geld das schlechte Gewissen verteilte. Die Frau, die Englischunterricht bei Lothar Matthäus hatte und die beim Oxford Englisch Test vermutlich bei
Yes, we bear Bock
durchfiel. Ihre Karriere ist ein Mahnmal dafür, wie weit man mit Selbstbewusstsein ohne Substanz kommen kann, nämlich bis ins Außenministerium. Dann wäre da noch Saskia Esken, die Frau, deren Dialekt so einzigartig ist, dass selbst Google Voice aufgibt. Inhaltlich war sie ein weißes Blatt Papier, nur ohne Linien. Ihre größte Leistung? Wahrscheinlich, dass sie in einem Zoom-Call mal versehentlich den Ton aus hatte. Und Nancy Faeser, Göttin der Innenpolitik, Aphrodite des Aktionismus. Ihre Wahrnehmung der Realität ist ein spannendes Kapitel. Kapitel neurologischer Forschung. Sie plant, kontrolliert und verbietet mit einer Inbrunst, die man sonst nur bei Götterboten im Olymp findet oder bei schlecht informierten Hobbyordnungsbeamten.
Playboy Stadtpolitik, die letzte Hoffnung auf Relevanz.
Das Gerücht, dass Esken und Feser bald im Playboy erscheinen sollen, hat bei Rentnern wie mir schon jetzt mehr Herzrasen verursacht als jeder Bundestagsbeschluss. Währenddessen besucht Annalena die UN, angeblich zum Englischlernen, was irgendwie klingt wie ein Praktikum bei Google Translate.
Habeck und Kevin, die tragische Fußnote.
Robert Habeck, einst gefeierter Wirtschaftsskandal, inzwischen ein poetischer Insolvenzverwalter auf Wanderschaft, Kinderbuchautor, Philosoph, Finanzverlierer, ein Mann mit vielen Hüten, aber keiner passt. Und Kevin Kühnert, der verlorene Sohn der SPD, der trotz fehlender Ausbildung immer Arbeit fand und sei es nur beim Pressesprechertraining für angehende Hoffnungsträger mit Burnout-Garantie.
Abspann, danke für nichts.
Wenn diese bunte Witztruppe tatsächlich den Querschnitt unserer Gesellschaft repräsentiert, dann gute Nacht, Demokratie. Wir werden regiert von rhetorischen Rohrkrepierern, wirtschaftlichen Witzfiguren und moralischen Marathonläufern, die im Kreis rennen. Was bleibt, ist der tröstliche Gedanke, ich bin Rentner, ich muss das nicht mehr ernst nehmen. Ich schaue mir das alles an, wie eine schlecht produzierte Daily Soap, mit dem Unterschied, dass dort wenigstens manchmal einer merkt, dass er Unsinn redet. Und Olaf Scholz, der hat's auf den Punkt gebracht.
Das kannst du echt vergessen. Ein schlammiges Abenteuer in Fino, oder, wenn der Schlamm der Geschichte an den Designerschuhen kleben bleibt.
Im Job lief es wirklich rund, wenn auch manchmal eher im Schneckentempo. Hannover brauchte zwar öfter mal einen motivierenden Anschub, denn einige Mitarbeiter schienen so träge wie der Zugverkehr an einem Montagmorgen. Teilweise waren sie nicht immer prozessorientiert, was natürlich auch am Umgang mit den Bahnmitarbeitern und den stringenten Strukturen dort lag. Das Bahngeschäft war schon sehr speziell, man könnte fast sagen, es war wie ein Liebesbrief an die Komplexität, romantisch, chaotisch und voller unerfüllter Erwartungen. Aber ich wollte die wirtschaftliche Verlockung nicht ignorieren, also krempelte ich die Ärmel hoch und machte mich an die Arbeit. Dann kam das, was man als 5-Sterne-Herausforderung bezeichnen könnte. Am HGBF gab es noch einen zweiten DB-Partner, dessen Geschäfte wir nun auch übernehmen sollten, und das war kein einfacher Fall von lass uns das einfach mal machen. Nein, das war das Ergebnis unserer seinerzeitigen Verhandlungen, die so tiefgründig waren wie ein Kinderplanschbecken. Damit kam nun ein Drittel an Aufkommen hinzu, und um die Zustellkapazitäten zu erhöhen, übernahmen wir auch die langjährigen Subunternehmer der Firma, die ihre Touren natürlich behalten sollten. Plötzlich waren wir Exklusivpartner im Stückgutverkehr der DB in Hannover. Klingt gut, oder? Aber hier kommt der Knackpunkt, das war ein Geschäft mit Zeitablauf fast wie der Joghurt im Kühlschrank, den man vor lauter Stress nicht mehr sieht. Die DB wollte das schienengebundene Stückgutgeschäft in eine neue Organisationsform überführen, um wettbewerbsfähig gegenüber dem Straßengüterverkehr zu bleiben. Als größter Stückgutpartner der DB in Deutschland wurden wir deshalb in vertrauliche Gespräche eingebunden, denn das neue Stückgutkonzept sah unter anderem die Gründung eines Joint Ventures zwischen der DB und mehreren privaten Stückgutunternehmern vor, um ein integriertes Straßentransportnetz zu schaffen. Ich wurde so als einer der Vertreter der privaten Unternehmerseite in eine Arbeitsgruppe integriert, die etwa alle 2 Wochen in Hannover und später in Frankfurt und Mainz tagte. Das hatte schon fast den Charakter einer geheimen Mission, bei der man hofft, dass die nächste Sitzung nicht im Schatten eines stillgelegten Güterwagens stattfindet. stattfindet. Und das war erst der Anfang des Schlamassels. Denn nun streckte man von Osnabrücker Seite auch die Fühler in die neuen Bundesländer aus, wie wenn man einem hungrigen Bären einen Honigtopf vor die Nase stellt. Denn inzwischen gab es die Wiedervereinigung. So kam es, dass ich mit dem Alten zu Verhandlungen bei der Treuhand Außenstelle Magdeburg reisen sollte. Dort ging es um Teile des ehemaligen VEB Deutrans in Magdeburg, und zwar um den Stückgutbereich für die Deutsche Reichsbahn, DR, sowie um Stahltransporte. Ein weiteres Highlight war die Organisation von Transporten für einen unserer Großkunden, der den ehemaligen VEB Walzwerk Finow in Eberswalde Finow übernommen hatte. Eines Tages war es dann soweit, ich hatte einen Termin vor Ort. Ich fuhr also in den Ort nordöstlich von Berlin. Das Gelände sah schon aus wie eine Industriebrache, bei der man sich fragt, ob die Geister der Vergangenheit noch dort spuken. Riesige Hallen, die einst geschäftiges Treiben versprachen, waren nun so baufällig, dass ich mir sicher war, sie könnten gleich als Kulisse für einen Zombie-Film herhalten. Man hatte mir erzählt, dass dieser Betrieb ein Prestigeobjekt der sozialistischen Wirtschaft war. Blühende Landschaften konnte ich mir hier beim besten Willen nicht vorstellen. Also machte ich mich auf den Weg in die Chefetage. Ich war schick angezogen, in meinem italienischen Designeranzug mit einem weißen Hemd, blauer Seidenkrawatte und meinen besten handgenähten Luxusschuhen. Ich war bereit, die Welt zu erobern oder zumindest lukrative Frachtverträge. Doch anstatt des erhofften glamourösen Empfangs fand ich mich vor einem barackenähnlichen Anbau mit dem Schild Direktion wieder. Die gesamte Zufahrt war eine echte Herausforderung. Die Wetterbedingungen hatten nicht gerade zur Verschönerung beigetragen. Es hatte Tage vorher ausgiebig geregnet und die gesamte Umgebung war ein einziges Matschfeld. Als ich schließlich meinen PKW parkte und ausstieg, war es, als hätte ich die Einladung zum Matschspielen erhalten. Ich versank bis weit über den Knöchel im Schlamm und meine teuren Schuhe, tja, die waren nun Teil eines avantgardistischen Kunstprojekts, Schlamm und Stiel. Das konnte ich nur mit Tüchern aus dem Auto notdürftig abwischen, aber die Schadensbilanz war bereits katastrophal. Ich sah aus, als wäre ich direkt aus dem Schlamm gezogen worden und ich war mir sicher, die Leute dort liefen nur in Gummistiefeln herum, um solche Modekatastrophen zu vermeiden. Das Gespräch selbst war wie ein verpasster Zug, nett und freundlich, sehr zuvorkommend und sogar Bohnenkaffee im Angebot, aber inhaltlich gab es nur Späßen und Kollateralschaden. Ich fühlte mich, als würde ich bei einer Teeparty im falschen Jahrhundert sitzen. Die Verhandlungen mit der Treuhand waren ebenfalls zäh wie ein alter Kaugummi. Ihre monetären Vorstellungen für das Equipment waren jenseits von Gut und Böse. Es kam mir vor wie beim Profifußball, wo jeder Akteur der Meinung war, sie seien die einzigen, die das Thema beherrschten. Die lebten in ihrer eigenen Traumwelt und ich war gefangen in dieser merkwürdigen Zeitmaschine. Und so kam es, dass ich Designeranzug und Designerschuhe als Preis für meine Einsichten in die Vergangenheit zahlte. Ich hatte praktisch die Zukunft im Schlamm der Geschichte begraben. Es war eine Lektion, ein Blick in die Vergangenheit hat nur eine Berechtigung, wenn er in eine Zukunft führt, denn nichts ist so alt wie die Zukunft von gestern. Doch damals war der Blick der meisten, ob Treuhand, Abwicklungsadministration oder Politik, stark getrübt. Alles musste erst einmal bewältigt werden, statt unmittelbar zu handeln. Der Schlamm von Finow ist für mich ein ewiges Symbol geblieben, ein Mahnmal für die Gefahr, im Schlamm zu versinken, wenn man das rettende Ufer nicht erkennt. Also, wenn ihr jemals überlegt, im Geschäftsleben zu investieren, denkt daran, der Schlamm ist nicht immer euer Feind. Manchmal ist es die Art und Weise, wie man darin stecken bleibt, die wahre Herausforderung darstellt. Und wenn ihr in einen Designeranzug schlüpft, denkt daran, es könnte sein, dass ihr einen neuen Look für die nächste Matschparty kreiert. So schloss sich der Kreis meiner Erfahrungen zwischen Schlamm und Schienen und ich konnte mit einem Schmunzeln auf diese schillernden Abenteuer zurückblicken. Denn wenn man im Leben so viele Wendungen genommen hat, wie ich auf dem Weg zum Vollzeitrentner, merkt man schnell, dass dieser Weg manchmal wie eine Umleitung über eine matschige Baustelle erscheint. Man könnte sagen, ich habe nicht nur die Kunst des Logistikmanagements erlernt, sondern auch die des kreativen Matschspielens. Natürlich war es eine Herausforderung, zwischen den drängenden Verhandlungen und den kurvenreichen Fahrten in die neuen Bundesländer zu jonglieren. Doch während ich die Fäden in der Hand hielt, wurde mir klar, ich hatte vielleicht erst etwa die Hälfte des Weges zum Vollzeitrentner zurückgelegt und die Straße war noch lange nicht schnurgerade. Jedes Matschfeld, in das ich trat, und jeder Designeranzug, den ich opferte, trugen dazu bei, mich auf die wohlverdiente Auszeit vorzubereiten, auch wenn ich manchmal das Gefühl hatte, dass die A40 zu Rush-Hour nichts gegen die Herausforderungen war, die ich zu bewältigen hatte. Die Abenteuer im Stückgutverkehr werden mir stets als unterhaltsame Kapitel in Erinnerung bleiben, die mir nicht nur viel beigebracht haben, sondern auch für zahlreiche Lacher sorgten. Der Zug in Richtung Ruhestand wird bald abfahren und wenn er ankommt, hoffe ich, dass die Currywurst nicht weit ist und die einzige Matsche, die ich je wieder erlebe, die von der Feier im Garten meines neuen Lebens ist. Denn, meine Freunde, auf dem Weg zum Vollzeitrentner gibt es keine Abkürzungen und ich hatte das Gefühl, dass ich noch einen weiten Weg vor mir hatte. Doch jede schmutzige Stelle auf diesem Pfad ist es wert, erlebt zu werden. Schließlich war das Leben nie langweilig und der Ruhestand, der ist nur die nächste Station vielleicht mit einem Hauch von Currysoße und einer Prise Humor.
Heute bei der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.